So, meine lieben Zuhörer, dann beginnen wir, ich glaube, jetzt mit dem letzten Vortrag in diesem Raum. Und wie ich gesehen habe, waren das ja alles netzwerkspezifische Themen und so beenden wir heute auch den Vortrag. Und zwar habe ich vor, dass ich ein bisschen über ein News der letzten, ja, des letzten Jahres im Körnung spreche. Wir fangen dann an von den oberen Schichten, von Transport Layer, also von TCP. Und gehen dann runter zu den niederen Schichten, was unten im Treiber passierte. Manchmal gehe ich vielleicht ein bisschen tiefer ein, manchmal nicht, je nach persönlichen Vorlegen wahrscheinlich. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr mich gerne sofort unterbrechen, dann können wir es vielleicht dann direkt ansprechen oder dann weiß ich, was euch interessiert. Und ich glaube, das kommt euch ja auch zugute dann. Gut. Also wie schon gesagt, wir beginnen mit den oberen Schichten, aber bevor wir beginnen, möchte ich noch ein, zwei Worte über mich verlieren. Ich bin selbstständig, berate Firmen, was Netzwerkprotokolloptimierung angeht, DNS, TCP, Routing und verschiedene Protokolle eben so im Endbereich. Ich arbeite seit 4 Jahren eigentlich für eine Firma, also Rode und Schwarz in München, und da hauptsächlich dann auch so im Bereich TCP, Split TCP, aber auch Routing. Daneben mache ich ein bisschen im Linux-Stack, das ist dann mehr oder weniger privat, mit Thomas Gleixner, den einen oder anderen wird den Namen noch sagen, mit Echtzeit-Ethernet, aber auch andere Sachen im Netzwerk-Stack-Code, da sage ich mal, passt mir, oder habe halt meine eigenen Patches, die ich dann einspiele. Meistens ist das TCP, aber letzte Zeit auch Emulationscode, KVM in dem Bereich. Und das dritte Standbein, wenn man so bezeichnen möchte, ist bei ITF. Ich bin eine ECPM-Mailinglist und also da kann man mal schauen, was man da, wenn man das TCP-Protokoll voranbringt, aber auch ein bisschen IPv6. Ja, in dem Bereich eigentlich. Dann tingle ich dann immer den Workshops und wo, also 3 Treffen pro Jahr, dann tingle ich dann immer ein bisschen hinterher und gibt so meinen Senf dazu, was halt TCP angeht. Das ist so eigentlich so, was ich mache. Genau. Also starten wir von den oberen Schichten. Achso, und ich werde auch ein bisschen versuchen, die Änderungen, die dann reingekommen sind, ein bisschen natürlich auf der technischen Ebene, aber auch ein bisschen von der Standardisierungsschicht ein bisschen zu erläutern. So, das ist halt nicht nur, warum kommt das zum Beispiel rein? Und das können wir, fangen wir mit den ersten an. Und zwar, in der letzten Zeit, unser Stau-Kontroll-Algorithmus bei TCP ist ja so, dass die Bandbreite nicht unbegrenzt zur Verfügung steht, sondern ein gewisser Kanal hat eine gewisse Bandbreite, ein gewisses Bandbreitenverzögerungsprodukt. Also es hat einen gewissen Delay von A nach B und es hat eine gewisse Bandbreite, ob das jetzt ein OC1-Link ist oder eine 10-Gigabit-Leitung, ist dann natürlich auch ein bisschen breit. Und TCP versucht natürlich diesen Kanal möglichst gut auszunutzen, also möglichst, dass er diesen Kanal, den er zur Verfügung hat, zu nutzen, aber auch nicht darüber hinaus. Also wenn zum Beispiel 2 Kommunikationspartner, also 4 insgesamt dann, diesen Kommunikationskanal teilen, dann soll ja auch ein gewisser Fair-Share vorhanden sein. Also dann sollen sich die beiden Kommunikationspartner möglichst 50% teilen. Es ist egal, ob das jetzt eben eine kurzlebige Verbindung ist, wo jetzt mal 10 Pakete ausgetauscht werden, wie beispielsweise bei HTTP, oder eben, wenn es eine langlebige Verbindung ist wie FTP, der halt richtig Daten pumpt, dann sollen die sich halt auch 50% jeweils verteilen, im Ideal. Und in Anfangszeiten des Internets gab es keine Staukontrollalgorithmen. Dann war es dann 1981 mal so, dass das Internet zusammengebrochen ist, weil TCP keine Möglichkeit hatte, auf Überlast im Netz zu reagieren. Es hatte einfach keinen Feedback-Mechanismus zu sagen, ach, ein Knoten, also ein Router zwischendrin, ist überlastet und verwirft jetzt Pakete. Das Resultat war damals gewesen, dass alle Kommunikationspartner, die Anwendung, immer mehr versucht hatten, zu kommunizieren, immer mehr Daten in das Netzwerk reinpumpten. Das ist eben bis überhaupt nichts. Wenn man die Kurven dann mal sieht, sieht man, ja, alles funktioniert, aber auf einmal, ein Tag halt 1981, bricht das halt komplett nach unten zusammen und mehrere Tage lang ging es dann überhaupt nicht. Dann hat sich Van Jacobsen gedacht, ja, wir brauchen einen Staukontrollalgorithmus. Wir müssen reagieren auf Stau im Netz. Wenn wir reagieren im Stau zurzeit, indem wir A, darauf, dass wir als Indikator von Stau Paketverluste heranziehen. Wenn ein Akt mal ausbleibt, in der Gegenseite wissen wir, dass das Paket verworfen wurde von einem Router im Fahrt. Und das ist das Erste. Und heutzutage gibt es auch noch einen weiteren Signalisierungsmechanismus. Das sind die sogenannten ECN-Bits in IP- und TCP-Header. Die kann man markieren auf dem Weg, wenn sie ja zum Knoten fließen. Man markiert den Router. Achtung, ich komme jetzt langsam in Stau. Meine Queues füllen sich langsam. Es wird ECN-Bit gesetzt. Das ECN-Bit kommt über einen TCP-Header wieder zurück zum Sender. Und der Sender sagt, okay, hier hat ein Router Stau signalisiert, also reduziere ich die Senderate. Und das kennt man dann vielleicht ein bisschen an diesem Bild, was eigentlich sehr bekannt ist. Wir sehen hier den Slow Start Algorithmus, wo der TCP-Sender versucht, die mögliche Bandbreite möglichst erstmal zu detektieren. Was ist die mögliche Bandbreite von diesem Signal? Dann sendet er eben exponentiell, verdoppelt er immer seine Paketrate, sendet er erstmal 4, 8, 16, 32 Pakete und wenn dann ein RTO, also das heißt eine Bestätigung komplett ausbleibt, dann sagt er, ach, jetzt bleibt ein Paket aus, ein Paket, dann sagt es damit, ah, okay, dann ist ja ein Paket mal verloren gegangen oder mehrere, also ist meine Rate jetzt ein bisschen zu viel, also halbiert er dann, sagt er, die Rate, also das setzt er sich diesen Wert, diesen Schwellwert. Er sagt, okay, ungefähr hier muss er dann gerade legen. Ich wusste ja, dass das bis hierhin geklappt hat, aber das war zu viel. Also sagt er sich, okay, gerade könnte ungefähr in diesem Bereich spielen. Also beginnt er dann wieder mit Slow Start, beginnt aber ab dieser Rate, wenn es Congestion Window, also die Daten, die er sendet mit einmal, über diesen Schwellwert legen, beginnt er dann ein bisschen vorsichtiger zu probieren, was ist die aktuell verfügbare Rate oder Bandbreite des Kanals. Und dann versucht er linear mit Congestion Avoidance, also er versucht Stau zu vermeiden, diesen anzunähern. Das ist alles, was man kennt. Auf die Duplikatachse und darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, das hat auch jetzt gar nichts mit unserem Algorithmus zu tun. So, das war aber jetzt viele Jahre, war das der Stand der Technik. Bis dann Sally Floyd, die auch eine Koryphäe im Gebiet von TCP, dann gesagt hat, ja, wenn wir aber einen Kanal haben mit einem hohen Bandbreitenverzögerungsprodukt, also entweder sehr lang, Satellitenlink auf der einen Seite, oder halt einen sehr breiten Kanal, oder eben das multipliziert, dass er ganz lang ist und ganz breit, habe ich ein ganz hohes Bandbreitenverzögerungsprodukt. Das bedeutet, es passen sehr viele Kanäle in diesen Kanal hinein. Aber was bedeutet das dann im Klartext? Das bedeutet beim Congestion Avoidance, wenn wir uns linear anmelden, also hier steigern, bedeutet das, dieser Kanal ist ja sehr groß, der ist dann nicht mehr nur mit 40 Paketen, sondern der ist dann mit 80.000 Paketen ist der groß, wenn man jetzt wirklich mal 10 Gigabit Link hat, voll zur Verfügung und 10 Millisekunden, dann ist der riesig halt. Und aber um dann sich hier linear anzunähern, das schafft man nicht. Dann müsste man mehrere Stunden eigentlich Pakete senden und diese 1 Stunde beispielsweise darf kein einziges Paket verloren gehen. Es darf kein zufälliger Paketverlust mehr auftreten, sondern es muss wirklich sehr stabil sein. Und das funktioniert heutzutage im Internet nicht. Dann, das hat man gesagt, ja, dieser Staukontrollalgorithmus linear, das passt so nicht. Dann hat Sally Floyd einen Algorithmus vorgestellt, einen High-Speed BCP. Der nähert sich da ein bisschen schneller an die Grenze an oder versucht sich ein bisschen cleverer anzunähern. Da hat sie ein bisschen Unfairness dann herausgestellt, dass er nicht ganz fair ist, eben was ich am Anfang ansprach, zwischen den verschiedenen Flows. Also ist der ist jetzt ein experimentell gekennzeichnet bei ITF, aber eigentlich könnte man dann auch obsolet kennzeichnen an der Stelle. Fakt ist auf jeden Fall, es sind neuere Staukontrollalgorithmen gekommen. Und bei Linux ist zurzeit Cubic. Vorher war der Big, der hat sich auch ein bisschen unfair verhalten, wenn das Bandbreitenverzögerungsprodukt groß ist, aber die RTT ganz klein ist. Also zum Beispiel in Rechenzentren oder kleineren Netzwerken, wo die RTT ganz gering ist, aber es ganz breit ist, 10 Gigabit. Da war Big unfair, also hat man sich dafür entschieden, Cubic zu nehmen. Cubic, das, wenn man das aufmalen würde, das sieht dann eben nicht mehr so linear aus, sondern er versucht zu mitteln halt mit einer binären Binary Increase nennt sich das Binary Increase Congestion Control, der versucht halt dazwischen immer zu hopfen, bis er das Ideal findet. Das sieht dann immer so aus, sondern da sieht die Kurve mit so einem Plateau aus, also wenn man es aufmalen würde. Das ist auch dann ganz typisch, Plateau, wieder hoch, runter, Plateau, wieder hoch, und so würde das aussehen. Fakt ist auf jeden Fall, das ist jetzt der Algorithmus, der in Linux verwendet wird. Es gibt noch eine Vielzahl weiterer Staukontrollalgorithmen, Stau-Avoidance-Algorithmen, die es in Linux schon gibt, die zum Beispiel optimiert sind auf Wireless-Links, weil, wie ich anfangs auch gesagt habe, es ist ja so, dass Paketverlust als Indikator verwendet wird. Aber Wireless-Links beispielsweise ist ja so, dann passiert ja schon mal ein Verlust. Da kann man es vielleicht nicht unbedingt als Indikator hernehmen, wenn man ein Paket verworfen wird. Und zwar, da gibt es die Klasse der Vegas, war einer der ersten Algorithmen, die versuchen zu messen, wie lange ist das Delay, wenn ich ein Paket hinschicke, wie lange und wie lange brauchst du das zurück halt. Wenn es natürlich die Queue füllt im Router, nein, zwischen Router, ist das Delay natürlich auch deutlich länger. Also kann man auch sagen, okay, wird das Delay größer, deutet das auch wieder auf den Stau hin. Also ständig reduziere ich meine Staukontrolle, also meine Senderate an der Stelle. Genau, und so gibt es eine Vielzahl von Algorithmen. Auch Windows hat dann umgeschalten und einen anderen Staukontrollalgorithmen verwendet. Aber es ist nicht mehr Reno oder New Reno oder wer das jetzt noch kennt von den Arten her. So, und da gab es die letzte Zeit, der ist jetzt schon ein bisschen länger drin, das Default. Aber es waren trotzdem noch ein paar Fehler in diesen Implementierungsfehler. Und die wurden im letzten Jahr beseitigt, sodass es auch mit einer höheren Bandkonfigurationsprodukt deutlich performanter jetzt vonstatten geht. Stephen Henninger, falls der Name sagt, der war eigentlich für die meisten Fixes hier zuständig. Genau, das ist der erste Punkt. Also das kann man auch ganz schnell mit, man kann das per Setsockopt, kann man das socket-spezifisch ändern, man kann es aber auch so sagen, man ändert diesen Staukontrollalgorithmus systemweit. Man braucht eventuell Bootrechte, um das zu ändern, weil es gibt auch eine Reihe von Algorithmen, die unfair sind. Und es gibt eigentlich, oder es sollen in einem Protokoll, Sweep, TCP, SCTP, Multipath, TCP, sollen sie eigentlich nur faire Verhalten, also nur fair verhaltene Algorithmen vorhanden sein. Deswegen sagt man, okay, wir machen so, wir limitieren das auf Bootrechte, damit man sich keinen unfairen Algorithmus dann einstellen kann. Weil, das ist natürlich klar, wenn es unfaire Algorithmen sind, verdrängt man halt andere Standard-TCP-Verbindungen dann, die jetzt auch auf den gleichen Link basieren. Gut. Dann ist was ja, vielleicht sehr Kontroverses im Linux-Kernel gelandet, und zwar ist das initiale Congestion-Window. Und zwar, was wir hier unten sehen, ist ja, wie viele Pakete darf man anfänglich verschicken. Das sind, ja, die Formel vom letzten RFC ist da ein bisschen komplizierter. Es können 2, es können 3, es können 4 Pakete. Das ist abhängig von der Paketgröße. Nehmen wir mal 4 Pakete an. Jetzt haben sich die Google-Mitarbeiter genau das mal angeschaut. Wie sind denn unsere, warum dauert denn die Verbindung so lange? Warum dauert denn der Seitenaufbau so lange? Und sie sagen sich ja, wir kriegen ja eigentlich eine ganze Webseite mit 10 Paketen runter. Oder weniger sogar. Bei 1500 Byte Payload, was man zur Verfügung hat, geht es so viel. Aber was ist denn? Wir haben nur die Möglichkeit, maximal 4 Pakete zu senden. Also der Serveranfrage kommt rein, dann kann ich 4 Pakete senden, dann muss erst das 8 kommen, bevor ich dann wieder 8 Pakete wieder versenden kann. Und Google sagt halt, ja, aber die Bandbreite ist auch größer geworden, seitdem das spezifiziert wurde, seitdem die Zahl 4, die magische Zahl 4, da mal spezifiziert wurde, da hat sich doch auch unser Netz verändert. So, und dann ist das jetzt noch als ID, also als Draft, ist das schon länger jetzt in der Diskussion, dass man eben diesen Wert, das initiale Congestion Window, von 4 auf 10 erhöhen, damit wäre Google zufrieden und damit wäre HTTP zufrieden. So, und das wurde auch kontrovers in der IETF diskutiert. Und irgendwann hat David Meller, der Netzwerkmaintainer und Netzwerkstack in Linux, dann gesagt, ja okay, dann bauen wir das auch mal so ein. Genau, und die Zahl 10 ist natürlich auch wieder magisch. Und auf welchen Grundlagen beruht sie, muss man sich natürlich fragen. Es gibt natürlich immer noch Links, zum Beispiel, wenn ich jetzt vielleicht hier an Freifunk denke oder irgendwelche Radio-Links, die sich natürlich nicht erhöht haben, aber die natürlich massiv darunter leiden, dass auf einmal so viele Pakete dann versendet werden. Dadurch, dass diese neue Atomarität der Pakete so hoch ist, fällt es natürlich auch schwer, dem Netzwerk darauf zu reagieren. Es kommen ja jetzt praktisch schon immer 10 Pakete an und wenn die Bandbreite des Kanals so gering ist, kann ja gar nichts machen. Er kann ihn nur verwerfen, aber es fällt dann auch schwer, den Sender zu signalisieren, bitte senden wir nicht mehr so viele Pakete. Das ist halt eben das Problem von IB10. Und ja, deswegen ist man nur standardisiert, deswegen gibt es auch, ist das alles ein bisschen heikel und man kann sich da eben viel anhören, wenn man da Linux benutzt oder daran ein bisschen beteiligt ist halt, ne? Weil viele auch von der IETF, die in der Standardisierung sind, das sind oftmals alte Hasen, die dann sagen, ja, unser FreeBSD, das ist dann relativ konservativ, aber folgt dem Standard, aber ihr als Linux-Benutzer, ja, ihr spielt das halt immer ein halt und es ist noch gar nicht hinreichend getestet, welche Nebenwirkungen es vielleicht gibt, aber es ist halt drin. Der Linux-Netzwerk-Stack wird generell eigentlich bei IETF schon oft als unfair und nicht standardkonform oftmals betitelt. Das ist schon so, er unterstützt natürlich eine Vielzahl von Netzwerkprotokollen deutlich mehr und funktioniert deutlich mehr als andere Betriebssysteme, aber an den Grenzen, wo es manchmal auch den Betreibern und Herstellern darauf ankommt, da kitzeln die halt schon an den Grenzen des Machbaren und des ja, Erlaubten davon. Und ja, das wird halt oft kritisiert an den Stellen. Gut, genau, also hier gab es eine Menge von Fixes, dass eben diese Kurve ein bisschen sauberer und schneller vielleicht arbeitet. Achso, ja, genau, das müssen wir schon weiter. Also hier, und noch ein weiterer Fix ist dann eingegangen, das ist dieser Fix an der Stelle. Ein weiterer Fix ist natürlich, der Empfänger gewährt natürlich erstmal einen Sender ein gewisses Sendepuffer, das sogenannte Window. Ein Empfänger hat jetzt nur unbedingt 4 Gigabit allokiert an Daten, wo dann der Sender dieses reinkriegen kann. Also hat natürlich der Empfänger, teilt dann in diesem sogenannten TCP-Window mit, wie viel darfst du mir schicken. Das war bisher ungefähr, lag das bei 8000 Byte ungefähr und mehr durfte dann der Sender nicht schicken. Das würde natürlich nicht reichen, wenn ich jetzt 10 mal 1500 Byte verschicken will mit den IW10. Also war der erste Patch gewesen, okay, Linux patcht sich selber und hilft sich, wenn er das den initialen Puffer, den er allokiert, größer macht. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, okay, warum reglementiert ein TCP-Empfänger wie Linux den Speicher auf 8000 Byte? Er kann ja erstmal praktisch sagen, ich habe 2 Gigabyte zur Verfügung, dann teile ich das dann komplett mit und dann soll er schicken, was er will. So wäre halt nicht Empfänger reglementiert, dieser Stream. Das Problem ist natürlich, da stellt man sich jetzt mal einen großen Server bei Google oder einen anderen Hersteller halt da vor, wenn sehr viele Verbindungen gleichzeitig simultan laufen und jeder Empfänger sagt, ich habe 4 Gigabyte, dann passt das nicht, weil dadurch, dass ich das natürlich ankündige, bedeutet das auch, jeder Empfänger, der Sender, darf auch so viele Daten natürlich schicken. Und plötzlich stehe ich dann vor einem Problem, ja, ich habe dann ursprünglich mal gesagt, ich habe sehr viel Puffer frei, aber tatsächlich habe ich keins. Und man nach der Standard sagt so einen einmal vorgegebenen Puffer darf man auch nicht mehr verkleinern. Oder so ungefähr drückt das aus an der Stelle. Deswegen ist es sehr wichtig, dass der Puffer, den man den Sender mitteilt, auch der Wahrheit und dem tatsächlich allokierten Speicher entspricht. Linux hat da verschiedene Heuristiken, um zu sagen, ja, der Sender ist jetzt, das will sehr viele Daten senden, dann erhöht er auch diesen Puffer. Also der Puffer von 8000 Byte, der ist nicht statisch 8000 Byte, sondern der Puffer wird dann wirklich allokiert, wenn man merkt, der Sender sendet ja sehr viele Daten, dann gebe ich ihn auch einen größeren Puffer dann mit. Also dann teile ich ihn auch mehr mit und allokiere auch viel. Aber erstmal ist es sehr konservativ gewählt, sodass sehr viele simultane Verbindungen da sind und erstmal dann erhöhe ich diesen Wert. Dieser Wert, dieser initiale Ingestion-Bindung, Der war auch schon vorab mal
oder ist modifizierbar mit den sogenannten Zielmetriken, mit den Cache, da kann man dann per IP Route kann man dann immer noch sagen, für diese Route bitte den Default-ID auf 20 setzen. Also da können wir schon vorab immer ein bisschen testen, jetzt eben der Default-Wert auf 10 gewandert.
Gut, weitere die 5 Nummern für die Sequence Number. Und zwar ist es ja so, die Sequence Nummern, die wurden vorab mit MD4 berechnet. Dann berechnet man einen Hash über den Quell-Ziel-Adresse und den Quell- und Zielport. Das Problem mit den Sequence Nummern ist, dass die nicht erratbar sein dürfen. Wenn die erratbar sind, gibt es ein Sicherheitsproblem, weil dann kann ein Kombinationspartner in Verbindung aufmachen und sich für jemand anderen ausgeben, wenn er halt eine ist, indem er einfach denkt, er kann ja raten. Am Anfang war es so gewesen, aber die Sequence Number war einfach abgeleitet von der normalen Block-Time des Kernels. Und damit, wenn man die Uhrzeit natürlich, wenn man schon mal ein paar Pakete hingeschickt hat, weiß man dann, was als nächstes kommt. Also hat man gesagt, okay, wir machen das nicht global, die Sequence Number, sondern wir nehmen die Sequence Number für einen gewissen Ziel, halt also für einen Verbindungstuppel. Der wurde bisher mit MD4 berechnet. MD4 ist jetzt ja, vielleicht war es ausreichend gut, es gab jetzt wirklich ein großes Sicherheitsproblem an der Stelle, aber man hat sich gesagt, okay, MD5 ist sicherer und wir haben heutzutage genug CPU-Zyklen zur Verfügung, um auch MD5 zu berechnen. Und diese Hash-Funktion hat sich da eben ein bisschen geändert. Das war eigentlich auch eine große Neuerung. Dann IPsec. Ein ESP-Header ist ja auch eine Sequence-Number enthalten. Die ist standardmäßig 32 Bit groß. Dadurch, dass die lange stehen können, IPsec, führt das eben zum ähnlichen Problem, nicht nur bei einer Sequence-Number haben. Aber dadurch, dass IPsec auch ein bisschen erweiterbar ist, gibt es einen Draft, der 4303 oder das Standard, und damit wurde die 32-Bit-Sequenznummer auf eine 64-Bit-Sequenznummer erhöht. Alle Tools natürlich, die jetzt im User Space laufen und die Sequenznummer da einstellen, die müssen natürlich modifiziert werden. Das sind, also die kommunizieren ja mit Netlink-Socket, mit dem Kernel, und da müssen halt ein paar andere Optionen gesetzt werden. Ganz neu ist ein Network-Team-Network-Device. Und zwar ist das ein Bonding-Replacement. Das verwendet man beispielsweise bei Failover-Situationen oder beispielsweise, wenn mehrere physikalische Kanäle zu einem logischen Kanal verbinden möchte. Dann nennt man das Bonding. Und der bestehende Treiber ist sehr groß angewachsen. Er hat viele seiner Policies, also wie was gemacht werden muss, im Kernel verankert. Das ist immer ein bisschen schlecht, wenn man Policies verankert im Kernel. Man sagt ja eigentlich immer, man stellt Funktionalität im Kernel zur Verfügung, aber was man letztendlich daraus macht, also das ist ja wirklich sehr schönes API-Design, was man daraus, wie man es verwenden kann, das passiert dann im User-Space, also nicht so viel Funktionalität im Kernel, sondern Funktionalität tatsächlich raus, die Policies, um die Funktionalität zur Verfügung zu stellen. Bei Bonding war es halt ein bisschen schief gelaufen über die ganzen Jahre. Klar, der ist halt auch gewachsen. Und das sind sehr viele Policies, was man damit letztlich anstellen kann im Kernel. Bei dem neuen Treiber an der Stelle ist es dann so, dass die ganzen Policies und wie man was konfiguriert im User Space ist, und der Network Team Device Treiber ist sehr klein. Das ist alles funktioniert im User Space, ist schnell, genau und erweiterbar. Und genau, und die Kombination wird zeitgemäß über Netlink Socket konfiguriert und nicht über SysFS. Also wie man es eigentlich jetzt heute erkennt. Alles über Netlink Sockets und kein AF-Boot Socket oder ja, vergleichbar. PPTP Support ist ein Tunnelprotokoll, das ist ja bei Vendors eigentlich von Interesse, die jetzt mehrere VPNs verbinden wollen, also größere Netzwerke, Heimnetzwerke mit anderen Firmennetzwerken verbinden. Dann nimmt man das Protokoll her, das ist vielleicht ein bisschen untergegangen, Bei den einen oder anderen, weil es vielleicht ein bisschen nach PPP oder so sich anhört, aber im kommerziellen Umfeld ist das ein sehr wichtiger Schritt gewesen, da ein bisschen Geschwindigkeit mit reinzubringen. Und das eben ist die Neuerung dafür. Also ist PPP, stellt das zur Verfügung. Das, genau. Genau. Dann kommen wir jetzt mal auf die unteren Schichten. Und zwar, wenn Linux beispielsweise als Router fungiert, oder generell ein Router, und er bekommt zu viele Pakete, die ja, sagen wir mal, das Device, wo die Pakete reinkommen, sind, ist ein 10 Gigabit Device, und die Pakete, die rausgehen, ist halt nur ein 1 Gigabit Device. Da muss natürlich der Router in seiner Logik, muss er Entscheidungen treffen, welche Pakete er verwirft. Er kann sie jetzt Round Robin verwerfen, und würde sagen, das ist mir zu viel. Er kann einfach eine normale Taildrop verwenden, also die jetzt halt nicht mehr passen, verwerfe ich, nachdem die Queue überläuft. Oder er kann Pakete verwerfen nach anderen, nach Zieladressen, nach Quelladressen, oder er kann sich das TOS oder DSCP-Feld in IP-Header angucken. Wenn er beispielsweise sagt, das ist ein Hochpriores-Paket, dann verwirft er eben das nicht, sondern verwirft halt Best-Effort-Pakete. So. Das FIFO-basierte Ansatz, also die Taildrop-Queue, ist einfach nur eine Queue, die die letzten Pakete verwirft, die halt jetzt reinkommen, und die Queue läuft über. Während der Early-Drop ist ein bisschen cleverer, indem er Pakete nicht verwirft, wenn die Queue überläuft, sondern schon vorab Pakete verwirft. Und zwar gibt es dann verschiedene Schwellen. Zum Beispiel hier den Q-Füllstand, also 0 ist noch nicht gefüllt, der Q-Füllstand ist hier 100%, und wir haben hier an der Stelle die Wahrscheinlichkeit, dass ein Paket überwürfen wird. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich hatte ein bisschen dicker vielleicht nochmal. Und es ist Algorithmus so, dass ich Pakete nicht verwerfe, wenn sie wirklich komplett hier bei 100% sind, also wenn die Queue voll ist, dass ich dann alle Pakete verwerfe, sondern der Algorithmus ist so, dass er halt anfängt, ab 20% Queue-Füllstand beginnt er halt leicht zu werfen, Pakete, vorsorglich, zu einem gewissen Füllstand bei 80% oder ist ja kontrollierbar, verwirft er halt in einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die Pakete. Das hat einfach einen Grund, wenn Pakete im TCP-Strom alle zur gleichen Zeit verworfen werden, dann regeln sie, wie wir in Bild 1 gesehen haben, regeln sie alle die Senderrate komplett nach unten und beginnen dann wieder mit Slow Start. Das Problem ist aber, natürlich ist nicht nur ein Strom in dieser Queue, sondern es befinden sich N Ströme in dieser Queue. Dadurch, dass ich aber dann, wenn ich ein hartes Schema an dieser Stelle Taildrop für alle verwerfe, beginnen alle Ströme sich zu synchronisieren. Alle Ströme beginnen gleichzeitig runterzufahren und alle Ströme beginnen wieder mit 100% reinzugehen, was das ganze Schema noch deutlich schlimmer da macht im Endeffekt. Also gibt es Random Early Drop, wo ich dann halt vorsorglich verwerfe und damit verwerfe eben vorsorglich. Das bedeutet auch, dass die Sender halt die Senderate runterschrauben, hier Bild 1, beginnen dann halt hier ein bisschen weniger zu senden und sich der tatsächlich verfügbaren Breite anzunähern. Aber ich lasse immer noch genügend los. So, das ist eigentlich ein grundsätzlich schöner Algorithmus, aber er ist schwer zu konfigurieren. Und das hat dann, also jeder Cisco-Router beherrscht das, aber das hat dazu geführt, dass der sehr selten eingesetzt. Also wirklich, er wird eingesetzt im Core-Netzwerk, wohin, also wo sie wissen, wie er konfiguriert wird, aber man muss ein sehr gutes TCP-Kenntnis haben, man muss Messungen durchführen und ja, nicht jeder Administrator hat dieses Wissen da an der Stelle. Deswegen muss man einfach. Es müssen die Schwellwerte, ne? Es muss dann
Oberen oder Schwellwert, was ich eingeschrieben habe.
Und dann also dieses 20 oder dieses 80, ja, das finde ich halt selber
konfigurabel. Genau. Das ist dann selber konfigurabel. Aber das hat halt schon großen Einfluss. Also selbst wenn man denkt, dann, man hat ja nur zwei Werte, aber wo setzt man denn? Jetzt man, dann klar, man ja jeden selbst kommt auch, wenn man die zu nahe setzt, dann ist das dann, ja, das ist ein Teleskop. Aber Fakt ist, diesen, selbst diese Werte können noch immer die schon hier ist schon schwer, das rauszufinden. Weil Amelia sagt ja dann so, okay, wenn ich den zu tief setze, dann reduziere ich natürlich auch die Bandbreite bei den Kunden halt. Also sagt man, das, dann setzt man das hoch, aber setzt man wieder zu hoch, dann ja, haut es auch wieder nicht hin. Also das ist wirklich tatsächlich, und wir müssen uns auch vorstellen, welches Umfeld man ist. Es ist ja nicht so, dass es irgendwo zu Hause in einem kleinen Mutterkästchen ist, sondern da befinden uns tatsächlich ja ein Core-Netzwerk bei den ISPs an dieser Stelle. Und die, für da ist es schon sehr wichtig, dass natürlich die Performance dann an der Stelle passt. Also das Umfeld ist hier auch sehr entscheidend. Ja, und es gibt auch ein paar Probleme an der Stelle. Auch, also das ist nur ein Teil eigentlich der Probleme. Ein anderes Teil ist, die Queue muss relativ lang sein, damit dieser Regelmechanismus funktioniert. Also ich kann jetzt, wenn ich Bandbreite Verzögerungsprodukt habe, von, sagen wir jetzt einfach Zahl 100, muss die Zahl, dass damit diese Algorithmus funktioniert, schon bei 200 liegen. Also eigentlich sollte ich nur so viel tun, wie tatsächlich, wenn ich mal ein ganz bekanntes Bild auf. Das Internet kann man sich ja auch so vorstellen, wie links als, ja, ob es mal einen Trinkhalm mal gibt zwischendrin und ob es mal einen Hydrant mal dazwischen gibt. Und also das ist vielleicht schon ein Hydrant, wo viel Wasser durchgibt. Und hier gibt es nochmal einen kleinen Trinkhalm. Hier ist mal wieder was, ein bisschen mehr Wasser durchgibt. Das muss man irgendwie verbinden, wenn ich die ganzen Dinge verbinden. Dann verbinde ich zumindest mit Schlussverbindungen. Das ist die Schlussverbindung. Wenn das jetzt irgendwie mal hier die
gibt an der Stelle eigentlich überall Probleme, da kann man ja gar nicht mehr anfangen. Die ECN?
Ich weiß nicht, was die heißen. ECN.
Genau. Okay.
So. Ich warte mal, ob die Router heutzutage konfigurieren, dass die Pakete mitverwerten. An der Stelle ist es so, dass die Kurve, die man sagt, ja, mit der Wahrscheinlichkeit verwerfe ich Pakete. Jetzt sagt man einfach nicht mehr verwerfen Pakete, sondern wir setzen Bits. Jetzt ist natürlich so, wir haben hier, der Router kennt nur IP, der weiß, welche Anwendungsprotokolle wir dann gut überfahren. Weiß nicht, was vielleicht DHCP oder SCDP ist. Router kennt nur IP. Deswegen müssen wir uns aus dem IP her zwei Punkte reservieren. Der Router sagt jetzt, okay, ich würde es jetzt hier verwerfen. Verwerf es nicht. Also setze ich dann hier an der Stelle das Bit. Das gesetzte IP geht von jetzt beim Empfänger an. Der Empfänger braucht aber natürlich einen Rückkanal. Man setzt ihn ja einen IP-Header setzen. IP-Header kann gut. Was setzt er dann im tiefen Pin-Header? Setzt er dann auch wieder ein Bild? So sogenannte Echo-Bilds oder Kombinationsprotokolle. TCP, SCDP, UDP zum Beispiel ist sehr schlecht für diesen ganzen Regelmechanismus. UDP hat ja keinen Rückkanal an der Stelle. Wenn heutzutage alle UDP verwenden würden, würde das Internet wieder zusammenbrechen wie 1980, als es noch keinen Indikator gab. Eben. Das Internet funktioniert nur, weil es TCP in diesem Maße gibt. Und deswegen hat sich dann die ITF gesagt, okay, wir nicht nur deswegen, aber unter anderem deswegen, wir brauchen ein UDP-like Datagramm-basiertes Protokoll, was aber auch Stau erkennt und Stau vor allen Dingen eben signalisieren kann. Und das ist das DCCP, Datagram Congestion Control Protokoll. Das ist eigentlich ein UDP, hat aber einen Signalisierungskanal. SCDP und LN-Neumann-Protokolle, Multipath, TCP, die haben alle diesen Weg und haben auch gleichzeitig also schon einfach ein ECN-Bits auf einen Raum an der Stelle. Gut. Gut, also wir haben gesehen, dass der Random Early Drop, dass das ein bisschen Probleme an der Stelle gibt, wie ich den konfiguriere. Deswegen hat er konfiguriert und er hat auch ein paar andere Probleme. Ein weiteres Problem, was ich jetzt nochmal kurz, was auch sehr heiß diskutiert wurde in der letzten Zeit, wir brauchen also bei Routineeinträgen zu konfigurieren relativ große Queue hier. Das Problem aber von großen Queues ist, das hat sich Jim Getty, der einer von den X-Entwicklern und HTTP 1.1 Entwicklern, hat sich das mal genau angeguckt. Der hat sich gefragt, ja, warum ist denn die Latenz im heutigen Netzwerken so groß? Ich pinge mit meinem Mobilfunk-Handy hier, mit dem Handy, pinge ich was an, aber die Latenz ist liegt bei 10 Sekunden, woran liegt denn das? Und auch generell hat er sein Home-Netzwerk festgestellt, ach, warum dauert denn das einfach alles so lange? Das Problem, was er ausgemacht hat, ich nehme mal die Antwort vorweg, sind die großen Queues. Das Problem ist unter Buffer-Upload, ist das benannt, also da kann man immer nachschauen, wenn man interessiert, Buffer-Upload. Das Problem ist, dass nicht nur hier auch Queues sind, sondern überall sind Queues. Und das Problem daraus, was besteht, ist, wenn die Queues natürlich groß ist, dann
Stack, in dem man weiß ja FIFO, wenn man sich jetzt mal mit IP mal anzeigt, wie es die Queue-Länge ist, die liegt bei 1000 Pixel groß. Also beim seltenen Host ist schon die Queue viel zu groß. Es geht noch weiter, Netzwerkkarten haben riesige Ringbuffer heutzutage. Da haben wir die nächste Queue, die halt unendlich puffert, aber keine Pakete verlagert. Wo das Problem ganz eklatant ist, die Mobilfunknetze, wo die beispielsweise, ja, gucken jetzt sich auch sehr gerne Pakete dann an, halt, ne? Mobilfunknetze. Gucken gerne mal rein, was ist denn jetzt mit Anwendungsprotokoll, wird da beispielsweise ja, irgendein Tauschbörsenprogramm gefahren und so. Also gucken die relativ rein und um das reinzugucken, müssen die halt puffern, da werden die Pakete sonst so hingereicht. Es gibt unendliche Puffer an der Stelle, die Pakete kommen, werden nie verworfen, aber haben halt eine unendliche Latenz, um da wieder einzukommen. Und das ist ein großes Problem. Das hat halt schon Getty hat jetzt auch so eine OpenRT oder DDRT-basierte Home-Router-Software herausgebracht, nennt sich, glaube ich, Zero-WRT, also ohne Buffering sozusagen, wo es halt ein bisschen optimiert ist und wo halt die ganzen Buffer mit einem Klick der einzelne dann darstellt. Aber natürlich ist das, ja, wenn das ganze Netzwerk halt riesige Buffer hat, was nutzt das dann? Aber da geht es schon los. Es gibt der lokale Computer hat riesige Buffer, dann der Home-Router, der zu Hause steht, hat riesige Buffer. Ja, und so ist die ganze Kette ist halt da mit Buffer voll. Früher war das Problem halt noch nicht eklatant, weil es einfach Speicher ein Problem war. Da hat man sich einfach nur überall riesige Puffer eingebaut. Heutzutage sind halt riesige Puffer an der Stelle überall. Natürlich muss man auch das relativieren. Im Core-Netzwerk ist natürlich auch so, da kennt man dann die Problematik schon, hat nicht so viel Speicher und natürlich, da kann man einfach nicht so viel speichern, aber es sind eben vielleicht eher die Router, die lokal stehen und die Router, die halt in Grenzen stehen, die man halt da Probleme hat. Und eben Mittelboxes, die Paketen genau angucken. Genau, wenn man zum Beispiel IP, da gibt es noch einen netten Test, wo man schauen kann, was ist, wenn ich IP-Fragmente mal versende. Weil natürlich Dienste, die in das Paket reinschauen wollen, sie akkumulieren und müssen natürlich die IP-Fragmente auch akkumulieren, sodass sie sich zusammenfassen bis zum kompletten Paket, bis diese Key-Daten, die Nutzdaten und dann mal wieder hochschicken zum Analyse, die Packet Inspection Engine, aber vorher müssen die alle aufakkumuliert werden. So kann man auch mal testen, ja, ist hier bloß vielleicht hervorgerufen, weil jemand Pakete da aufakkumuliert. Eigentlich gibt es ein paar wirklich nette Tests, wo man dann sagt, ach so, deswegen. Gut, also, um jetzt weiterzukommen, wir haben also, das ist ein bisschen kompliziert und diese Problematiken an der Stelle, die sind auch bekannt. Linux hat eine ganze Vielzahl von Packet Scheduler, die jetzt so sagen, welches Paket versenden wir, wann verwerfen wir Pakete und der, vielleicht jetzt in Eric damals, eingebracht, Patch auch schon ein bisschen länger jetzt, ja. Der Stochastic Fair Blue nennt sich dieser Algorithmus, der versucht jetzt diese ganze Konfiguration ein bisschen auszunehmen. Und zwar versucht er diesen Schwellwert, dann Pakete verworfen, ja, dynamisch zu bestimmen. Versucht sie mit Idealen anzunähern. Der Ideal ist natürlich, also er sagt, es gibt Paketverluste, also es gibt Paketverluste in der Queue, also verwerfe ich Pakete vorsorglich. In der Voraussetzung, dass Paket, dass der Sender jetzt nicht mehr so viele Pakete versendet. Wir sind in die Karte, also werden vorzeitig geworfen. So, jetzt versucht er sich da anzunähern, wirft das Paket immer vorzeitig, bis er sagt, ach nee, die Queue wird jetzt hier ganz klein, weil natürlich der Sender sendet jetzt irgendwann mal ganz wenige Pakete, versucht er diesen Schwellwert wieder dynamisch anzupassen und macht Verlustpakete wieder später. Das ist eigentlich, sobald also keine Pakete verworfen werden, wird der Schwellwert wieder größer und verwerft keine Pakete. Das ist dieser dynamische Ansatz. Das ist nicht mehr der schwere Ansatz, sondern ein einfacher, schicker Algorithmus. Also, das Schöne ist auch in diesem Verfahren, ist eben, ja, so wurde er konfiguriert und das passt dann eigentlich. Das ist alles. Man braucht sich um nichts mehr kümmern. Halt, ne? Genau, aber es gibt noch eine ganze Menge weitere Verfahren. Also wir haben halt Red gesehen, es gibt noch ein weiteres Red-Verfahren, der schaut, dass ich nicht nur eine Kurve habe, sondern dass man dann
weiterer Algorithmus.
Und so gibt es eine ganze Menge. Die unterscheiden sich in der Konfiguration, die unterscheiden sich ab verschiedene Packet Classifier, also ob ich noch Pakete klassifizieren muss vorab mit TC. So unterscheiden die sich. Manche sind wirklich klein und wirklich auch das Scheduling begrenzt und andere nicht. Andere sind vielleicht auch keine Packet Scheduler in dem Sinne, zum Beispiel der Bucket-Filter-Algorithmus ist ja nur dafür da, dass ich sagen kann, mit 200 Mbit oder 200 Kilobit reglementiere ich einen Flow. Das heißt so, dass ich Pakete nur so und so, also nur N-Pakete pro Zeiteinheit halt wieder verschwende. Und das ist eigentlich kein Scheduler, sondern das ist eigentlich so ein Shaping-Modul. Ein anderes Modul, was vielleicht aus der Rolle tanzt, ist der NetM. Das ist einfach ein Netzwerk-Emulator, wo ich sagen kann, nämlich, wenn man eigentlich ganz häufig in Forschung überall mal einsetzt, und zwar Rechner A, Router B, Rechner C, und hier läuft dann NetM drauf, und NetM ist halt, kann ich dann sagen, ja, ich möchte ein Link emulieren von einem Millisekunden. Oder ich sage halt mit einer Verlustwahrscheinlichkeit von 1% an der Stelle. Das stellt man bei NetM ein und kann dann so schön ein kleines Test-Setup machen und gucken, wie funktioniert mein TCP, wenn ich das überall hin habe, eine relativ hohe Verlustwahrscheinlichkeit habe. Oder wie verhält sich mein TCP, wenn ich ein hohes Delay habe. Das ist, dafür ist NetM wirklich ganz zu gebrauchen und wird sehr stark eigentlich eingesetzt da im Umfeld, wenn man sowas von einem Network-Emulator. Ja, genau. Genau, das ist eigentlich vergleichbar. Ich weiß nicht, ob der eine mehr Features gibt mir eigentlich. Ich habe Paketverlust, ich habe Paket Corruption, also kann ich mal ein paar Bits kippen lassen. Ja, was habe ich noch? Vier oder fünf Werte. Genau, das geht nicht über, das funktioniert jetzt nicht über NetM, sondern diese ganzen Policies und Scheduling-Module kann man auch hierarchisch miteinander setzen. Wenn ich die Bandbreite, dann setzt man den NetM unten als letztes Glied. So und so. Nicht den bekannten Raum. Und da ist es nur die Reglementierung auf 100 KB. Und dann setze ich noch unten dran den NetM. Weil der hat keine Schädigungsfunktionalität an sich. Gut. Da ist auch relativ viel gekommen. Jetzt kann man, also der ist relativ auch mächtig geworden. Man sieht eigentlich die letzte Zeit auch viel Forschung und Produkte der Forschung und Ergebnisse, die halt mit Linux implementiert wurden, wo man vorher vielleicht oftmals BSD gesehen hatte, weil ja die Professoren die hatten früher vielleicht oftmals BSD eingesetzt. Es ist häufig so, dass man viele Sachen heutzutage einfach Linux wandern, weil die Professoren sich vielleicht sozusagen mit Linux besser auskennen. Klar, die jungen Studenten wahrscheinlich dann auch und dann sagt man, okay, wir implementieren das in Linux und das wandert dann teilweise natürlich zurück. Zum Beispiel ist da auch wieder ein neues Modul bei NetM reingekommen, dass ich jetzt die Wahrscheinlichkeiten mit einer Markov-Kette auch angeben kann und so die volle Flexibilität habe. Also dass ich jetzt nur sagen kann, mit 10% Wahrscheinlichkeit und mit einer Korrelation von 1%, sondern ich kann jetzt richtige Markov-Ketten bauen und sagen, Wahrscheinlichkeiten und dann kann man wirklich sagen, eine Taktung und das wäre es viel sauberer jetzt geworden. Das ist auch ein Produkt, glaube ich, von ein paar Italienern von der Uni war es gewesen. Genau, und dann noch das Letzte, eigentlich, was ich sagen wollte, ist der Berkeley Packet Filter. Das ist die Grundfunktionalität, wenn man natürlich Pakete mit Wireshark oder TCP/YAML analysiert, da kann man ja sogenannte Filter angeben. Da kann man sagen, ja, ich möchte nur Pakete möchte ich erhalten, die Zielport 666 haben. So. Das kann man natürlich auch sagen mit einem PF oder AF Packet Socket, lässt man sich ja geben. Ne? Man kann einen Socket, also jetzt im Code sagt man Socket, RF Packet und dann kann ich es nutzen. Dann kann ich noch sagen, dass ich gut bin, dann sage ich noch, dass ich mit Selbstsorg auch noch, dass ich alle Pakete haben möchte. Und dann kriege ich diese Pakete sofort im User Space kopiert. Deswegen ist diese Kopieraktion relativ zeitaufwendig. Wenn man kopiert, da, wenn ich jetzt einen Gigabit Link alles Pakete haben möchte, dauert das, obwohl ich vielleicht vorher weiß, dass ich nur Pakete mit Zielport 6000 haben möchte. Also gibt es diesen Berkeley Packet Filter. Der Berkeley Packet Filter ist im Kernel, ist so ein, ja, in einem, sagt man halt eben, in dieser Regel, Port 6000, und der ist dann schon im Kernel, und der überprüft der Kernel schon, hat das Paket 6000, wenn ja, kommt es rüber in User Space, wenn nicht, wird es einfach an der Stelle verworfen und das normale Processing mit dem Paket passiert. Jetzt kommen wir auch zu BSD, und zwar hatte der BSD, hatte der JIT Compiler, hat er schon als eigentliches erstes gehabt. Dann wird der Code und dann genommen, der Filtercode. Der Filtercode wird in native Maschinenbefehle dann übersetzt. Also normale x86-64er Befehle sind das zurzeit. Und ich glaube, ein PowerPC-Port gab es auch jetzt dazu. Und dieses wird dann nativ ausgeführt. Und das hat auch schon zu einigen Geschwindigkeitsoptimierung dazu beigetragen in dem Bereich. Gerade wenn man vieles hat. Natürlich, wenn man es ist natürlich heutzutage, da lokal hat man nur Zielport 6000 und solche kleinen Filterchen, da ist das egal, das ist dann wirklich schlimm. Aber ISPs, die jetzt filtern oder dynamische Pakete zulassen, so ein Smart, das sieht ja auch auf diesen ganzen, ne? Und diesen ganzen Filtermechanismus, wenn jetzt so viele und komplizierte Filter sind, Filter, die dynamisch besetzt werden, wo Ziel und Quellport haben, etc. Also dann kommt natürlich erst so ein JIT-Compiler zu tragen halt. Normalerweise laufe ich eben eine Cache-Line rein, habe irgendwelche Cache-Misses, also da macht ein übersetzter Just-in-Time-Compiler nichts Besonderes aus oder macht keinen großen Geschwindigkeitsvorteil aus. Aber wenn ich viele oder lange Regeln habe, dann ist so ein JIT-Compiler wirklich effizient. Und ja, auch diese Änderung kam davon, Eric Damaset, ein Franzose, keine Ahnung, der arbeitet oder lebt an der Uni und keine Ahnung, ob er sonst noch arbeiten hat, aber ja, was hat David Miller hat auch mal geschrieben, Packet Ninja. Also die meisten Änderungen kommen wirklich von ihm und da ist echt richtig was los bei ihm. Genau. Und das war's. Ich glaube jetzt die ganze Sache Treiber und Änderungen, die jetzt im Treiberumfeld passiert sind, die habe ich jetzt einfach mal ausgelassen. Ich dachte, das ist vielleicht nicht ganz so spannend. Ich dachte, ich habe so ein bisschen fokussiert auf den höheren Schritt, was da ist. Ich dachte, das ist vielleicht was noch am ehesten greifbar ist. Gut, und damit wäre ich eigentlich schon am Ende. Just in time. Gibt es denn noch Fragen?
Gut.
da kann ich das Original-Paper gleich sagen.
Das ist das
Van Jacobsen-Sitcom-Paper 1988. Das ist damals